Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das Weltraumprogramm ist ein aufgeblasener Schlamassel.
Die NASA braucht einen Marketing-Spezialisten und Sie sind einfach die Beste.
Entschuldigung, was machen Sie denn hier?
Ich dachte, da war was zwischen uns, also habe ich Sie gesucht.
Was?
Das war ein Witz. Ich arbeite jetzt hier. Wir verkaufen den Mond.
Die NASA ist nichts, was man mit einem Liedchen und einem Slogan verkauft.
Wenn ich fertig bin, werden diese Männer berühmter als die Beatles sein.
Über die Mondlandung der Apollo 11 gibt es so viele Mythen und auch so viele Filme. Und dieser Film, aus dem wir gerade ein Stück gehört haben, To the Moon, der fügt eine amüsante Variante hinzu. Wir werden darüber gleich reden, über To the Moon mit einem Traumpaar. Channing Tatum und Scarlett Johansson sind in diesem Werk zu sehen. Außerdem viele interessante Gesprächspartner bei uns. Wir freuen uns in der zweiten Stunde auf Joachim A. Lang und sein Hauptdarsteller Robert Stadelober. In Führer und Verführer zeichnen sie ein Porträt des Propagandaministers der Nazis. Und ein Gespräch wird es hier geben mit den Machern des Films Ein kleines Stück vom Kuchen. Berlinale Liebling Maria Mogadam und Behtash Zanaehe sind in Teheran, dürfen nicht ausreisen. Ihr Film aber ist zu uns gekommen, läuft jetzt im Kino und auch darüber werden wir reden. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Also beginnen wir mit unserer Reise zum Mond. To the Moon, ein Film von Greg Berlanti, der ein Traumpaar zusammenführt, habe ich vorhin schon mal gesagt. Also Channing Tatum und Scarlett Johansson. Und ich grüße erstmal ganz herzlich Anna Wollner, die sich den Film ja auch angesehen hat. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Du hast dich auch darauf gefreut, wie ich ja auch schon, auf dieses Paar natürlich. Man muss sagen, der Film hat irgendwie auch eine historische Grundierung, aber grundsätzlich nimmt er es mit der historischen Wahrscheinlichkeit nicht so genau und das gehört schon zu seinen Reizen.
Ja, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Also wie viele Verschwörungstheorien ranken sich um die Mondlandung? Die schönste ist ja eigentlich immer noch, dass Stanley Kubrick das alles inszeniert hat. Und wenn man den Film gesehen hat, geht man auch so ein bisschen beschwingt aus dem Kino mit dem Gefühl, ja vielleicht war es wirklich so, wie die uns das hier weismachen wollen in dieser ja romantischen Screwball-Komödie. Denn das ist es am Ende ja auch, wo die Mondlandung teilweise ja auch nur eine untergeordnete Rolle spielt, weil wir eben Channing Tatum und Scarlett Johansson dabei zusehen, wie sie als zwei vollkommen unterschiedliche Charaktere angelegt umeinander herumschlawenzeln. Scarlett Johansson spielt Kelly Jones, eine taffe PR-Managerin, die schon in den ersten Minuten des Films sowas von einem Auftritt hinlegt und weiß, dass sie wirklich selbst Inuits Kühlschränke verkaufen könnte, wenn die das denn wollen. Und die soll jetzt eben der Nixon-Administration helfen, die Mondlandung bei der Bevölkerung ein bisschen attraktiver zu machen. Es ist ja immer auch eine das Wettrennen mit Russland, ein Wettrennen gegen die Zeit, wer ist zuerst oben und soll bei der NASA einfach helfen, die PR-Maschinerie ein bisschen in Gang zu bringen. Und da kommt dann Channing Tatum als Cole Davis ins Spiel, als Leiter dieser Startrampe und der hat davon überhaupt keine Vorstellung und ich finde das auch alles eigentlich gar nicht so gut.
Das ist ein pannenreiches Programm, kommt auch noch dazu, dass sie echt zu kämpfen haben und wenn ich sage, eben historisch unwahrscheinlich, schon allein seine Figur, also alle sind ja da immer so angezogen, wie man es auch erwartet, also Schlips und Kragen, eher hemdsärmelig, T-Shirt, sehr sportlicher Typ, also der passt da nicht so richtig rein mit seiner Coolness, das fand ich schon eine witzige Erfindung und dann macht es natürlich Spaß zu sehen, wie die beiden an völlig verschiedenen Enden dieses Projektes stehen. Also er will einfach nur wissenschaftlich und dann technisch diesen Fortschritt vorantreiben und sie will eine große Sache machen. Im Prinzip den Mond verkaufen und Anna nebenbei, kann man auch schon mal verraten, inszeniert sie auch noch einen Film.
Sie wird ein bisschen zur Produzentin eines Films. Ein guter Freund von ihr wird der Regisseur, denn eben der von Woody Harrelson gespielte Regierungsbeamte, der immer so ein bisschen ominös um sie herumschlawenzelt, der kommt auf die großartige Idee, falls bei der tatsächlichen Mondlandung und der von ihr ausgedachten Live-Übertragung was schief geht, soll eine Halle weiter in der es ist ja eigentlich eine Lagerhalle oder eine leerstehende, riesengroße Halle, die eigentliche Mondlandung nachinszeniert werden und dann kann man im Notfall einfach die Programme switchen und niemandem fällt es auf. Und dieses Verwirrspiel am Ende, wo ja wirklich niemand mehr weiß, welche Mondlandung ist jetzt gerade die richtige, das hat irgendwie so als dramatischen oder dramaturgischen Höhepunkt dann fast schon wieder auch riesengroßen Spaß gemacht, dass ich wirklich mitgefiebert habe und gedacht habe, eben, ich weiß ja historisch, wie es ausgeht, ist ja eigentlich totaler Quatsch, aber da funktioniert der Film erstaunlich gut.
Er funktioniert sicherlich auch durch diese Spannung des Paares, also diese sehr unterschiedlichen Menschen, der clevere Macher und diese flirrende Managerin. Und Anna, noch ein letztes Wort. Ich fand fand er die Atmosphäre insgesamt, und auch das hat mir Spaß gemacht, so bewusst altmodisch. Der Film hat so eine Ironie und sieht zurück auf eine Zeit, die längst vergangen ist, wo man noch an alles glaubte. Es würde klappen, der Fortschritt schreitet immer weiter voran, der technische und auch der gesellschaftliche.
Das fand ich wirklich auch interessant, als Gesellschaftsstudie zu sehen, dass die Leute wirklich noch glauben, das, was sie im Fernsehen sehen. Also das Wort Fake News noch nie gehört. Das muss einfach alles so gewesen sein. Auch diese ganze Werbekampagne, die sie drumherum strickt. Und der Film funktioniert auch so gut, weil Channing Tatum sich von Scarlett Johansson auch schauspielerisch total die Butter vom Brot nehmen lässt. Der steht ja eigentlich die ganze Zeit meist bräsig rum und wartet auf seinen Einsatz. Wenn er dann kommt, dann kommt er. Es ist ja wirklich eine Screwball-Komödie. Die beiden, die spielen sich die Bälle hin und her, diese ja unvermeidliche Liebesgeschichte, daran mag man sich vielleicht so ein bisschen stören, aber ich fand das wirklich eine wunderbar retro-vintage-altmodische Rom-Com. Ich bin da mit null Erwartungen rein und ich habe mich köstlich amüsiert.
Du sagst so schön, Channing Tatum steht bräsig rum, aber das kann er richtig gut und sieht dabei toll aus. Das muss man ihm schon lassen. Wie natürlich auch Scarlett Johansson, die ja manchmal so einen Marilyn Monroe-Look hat. Also auch das ist so ein Spiel mit bestimmten Kino-Ikonen. Danke dir ganz herzlich. Mit Anna Wollner reist mir gemeinsam zum Mond. To the Moon.
Sehr gerne.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin. Der Holländer Joost Delling war in den 80ern und 90ern ein angesagter Kultregisseur mit einer ganz eigenen Kinovision. Wir haben seine Filme gern gesehen und auch über ihn schon öfter gesprochen. Und damit erstmal hallo, liebe Anke Lewicke.
Hallo, lieber Knut Elstermann.
Im Zentrum seiner Filme standen ja immer, Anke, Menschen, die ja man so als verschroben bezeichnen könnte, die man mag, weil sie ihr Ding einfach mal durchziehen. Und nun meldet er sich wieder zurück, was uns sehr freut. Und zwar mit einem schwarz-weiß fotografierten Werk. Nataschas Tanz läuft jetzt in den Kinos. Und Anke, bevor wir darüber reden, lass uns mal sagen, was macht uns eigentlich so zu Fans von seinem Kino? Was zeichnet ihn aus?
Naja, vielleicht, dass er in so einer schönen Stummfilmästhetik dreht. Also es wird natürlich schon gesprochen, aber man bekommt es hier mit einem Regisseur zu tun, der so nicht richtig an die Kommunikation über Worte glaubt. Wir ja eigentlich auch nicht, nee. Knut. Ne? Wir gestikulieren ja ansonsten nur miteinander. Ja, und den ersten Film, da weiß ich noch, den haben wir damals gemeinsam gesehen. Das ist Der Illusionist gewesen. Und das ist so ein Titel, der könnte eigentlich über all seinen Filmen stehen, weil das geht doch immer wieder so um Tagträumer, und hier ist es eben Mann, der lebt mit seinen Eltern mit Windmühlen zusammen und träumt immer davon, Alleinunterhalter zu werden, aber die Realität holt ihn ein. Und die Realität holt eigentlich auch den neuen Helden immer ein. Das ist Danche, das ist so ein kleiner Junge, der hat eigentlich beschlossen, warum sollte ich reden? Er guckt die Menschen einfach nur an. Und damit wirft er uns aber auch immer so zurück auf uns selbst. Und wir müssen uns die ganze Zeit fragen, was machen wir hier eigentlich? Das müssen sich auch seine Eltern fragen, die über sein Schweigen eigentlich so ein bisschen verzweifeln. Und dann sieht man auch, wie er ins Internat geht, wo er überhaupt gar keine Lust hat, sich unterzuordnen. Dann sterben die Eltern bei einem Unfallschnitt. Und dann hier ist ein erwachsener Mann und ist jetzt obdachlos, und er geht mit 20 Cent in ein Café rein, will da eine Packung Zigaretten kaufen, kriegt natürlich keine. Und dann kommt irgendwann die Kellnerin raus, zündet sich eine Zigarette an, zieht dran und gibt diese Zigarette an Danche weiter. Und das ist dann der Beginn einer neuen Geschichte im Film.
Und wie geht's dann weiter? Also mit Natascha und Danche, also werden sie wie alle Figuren von Sterling, das kann man schon zusammenfassend sagen, ihren eigenen Weg gehen.
Ja, das kann man sagen. Und der Film hat eigentlich auch noch eine Ouvertüre. Und da sehen wir eben so Ballettschülerinnen mit ihren schönen weißen Kleidchen. Und sie sind da beim Training und eine davon wird rausgenommen, weil sie eben nicht gut genug tanzt. Und wir kriegen dann nachher schon mit, dass das Natascha ist, dass Natascha aus Russland zurückgekommen, wieder nach Russland in ihre Heimat möchte. Und Danche hängt sich so einfach an ihre Fersen. Also sie will das gar nicht, aber er taucht immer wieder auf. Er hilft ihr dann auch manchmal. Es ist auch unheimlich gut, mit welcher Cleverness sie ihn über die russische Grenze bekommen. Und dann ist man da irgendwo mitten in Russland in der Einöde und da passieren auch noch weiter merkwürdige Sachen.
Anke, vielleicht kannst du zum Schluss doch nochmal zusammenfassen und sagen, was macht dann den besonderen Reiz aus seiner Filme jetzt, also neuer Film von ihm, aber er bleibt sich ja treu seinem Erzählstil.
Ja, also was ich so schön finde, ist, also die Szenen, wo Dantje erwachsen ist, das ist schon unsere Gegenwart, aber der Film wirkt trotzdem so aus der Zeit gefallen. Und damit passt er sich eigentlich den Rhythmus so seiner beiden Helden an, also Natascha und dem Dantje, weil die auch in ihrer eigenen Zeit leben oder wenigstens wieder in ihre eigene Zeit zurückkommen wollen. Also wir bekommen dann auch schon mit, dass Natascha so einige traurige Geschichten mit den Männern hatte, dass sie nicht mehr will und dass sie deshalb vielleicht auch nach Russland zurück möchte, in das Haus der Großmutter. Und durch das Schwarz-Weiße hat es dann auch so was Märchenhaftes, Magisches. Also man weiß nie, was im nächsten Moment passiert. Und das Märchenhafte ist vielleicht auch angelegt dadurch, dass die Mutter dem kleinen Dantje eine Geschichte erzählt von einer Frau, die er irgendwann mal kennenlernen wird. Und das könnte natürlich Natascha sein.
Der neue Film von Jost Delling, jetzt im Kino zu sehen, Nataschas Tanz. Auch Anke freut sich, dass es wieder einen neuen Film von ihm gibt. Danke dir.
Tschüss.
Könnten Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich heiße Mahin.
Und ich bin Faramas.
Zum Wohl.
Köstlich. Ich bin froh, dass ich zur Arbeit gegangen bin. Ich hätte dich sonst nicht getroffen.
Ein kleines Stück vom Kuchen auf der Berlinale ist dieser Film gelaufen und hat die Herzen des Publikums erobert. Ein Lieblingsfilm der Berlinale. Jetzt kommt er endlich ins Kino. My Favorite Cake. Und ich hatte die Möglichkeit, mit dem Regie-Duo in Teheran zu reden. Wir haben gezoomt. Das Interview gleich hier in dieser Runde. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Sie sind beide sehr bekannte iranische Regisseure, ein Regie-Duo. Wir haben Ihren Film gesehen 2021 im Wettbewerb der Berlinale Ballade der weißen Kuh. Ihr neuer Film lief in diesem Jahr im Wettbewerb. Ein kleines Stück vom Kuchen, My Favorite Cake, ist dort sehr gefeiert worden, war ein echter Publikumsliebling. Sie haben damals keine Ausreise erhalten für diesen Film. Wir konnten uns also nicht unterhalten. Ich freue mich jetzt umso mehr, dass wir verbunden sind nach Teheran und dass ich die Möglichkeit habe, mit den Schöpfern zu reden von Ein kleines Stück vom Kuchen, Mariam Magadam und Behtaz Zanaya. It's a great pleasure to see you. Hi, hello.
Hello, nice to see you too.
Hi.
Ich freue mich sehr, zusammen mit dem ganzen Publikum der Berlinale. Ich glaube, alle haben diesen Film geliebt, dass er jetzt in Deutschland rauskommt. Und wüsste erstmal gern von euch, was das bedeutet. Denn ihr habt ja eine Geschichte mit Deutschland. Es ist eine deutsche Koproduktion auch. Also was heißt es für euch, dass der Film jetzt rauskommt?
Wir sind sehr froh darüber, dass die Menschen den Film nun im Kino sehen können, besonders in Deutschland. Denn wir waren mit unseren Filmen nun schon zweimal dort. Einmal mit Ballade von der weißen Kuh und nun mit My Favorite Cake. Wir waren zur Sommerberlinale in Berlin, was wirklich sehr schön war. Diesmal aber durften wir leider nicht reisen. Eines Tages würden wir unseren Film sehr gern mit Publikum sehen.
It would be great to see you in person. Germany und Berlin. Jetzt haben wir also als Heldin dieses Films die hinreißende Lili Farhadpour. Sie spielt Mahin, eine Witwe. Sie ist 70, also eine ältere Dame, aber eigentlich ist sie auch nicht so alt. Trotzdem fühlt sie sich unendlich alt, unendlich einsam. Und ich frage mich, ist das etwas sehr Spezifisches für den Iran oder ist so eine Situation für ältere Menschen nicht auch sehr universell?
Yeah, both.
Das kommt hier beides zusammen, denke ich. Es ist ein universelles Problem, aber in der iranischen Gesellschaft ist es besonders verbreitet. In unserer Tradition, in unserer Religion, ist es für Witwen schwer, mit Männern in Kontakt zu kommen. Sie werden ständig beobachtet und beargwöhnt, was ihr Leben sehr schwer macht. Aber in vielen Gesellschaften glauben die Menschen, wenn Frauen alt werden, sind ihre Geschichten nicht mehr wichtig. Ältere Menschen fühlen die Einsamkeit viel stärker als junge Leute.
Sie sind nicht mehr attraktiv, ihre Geschichten sind nicht mehr interessant. Uns wird doch auch von der Werbung klargemacht, dass wir sehr junge, attraktive Menschen sehen sollten. Um deren Geschichten, um deren Bedürfnisse geht es. Dabei gibt es überall Einsamkeit auf der ganzen Welt.
Aber was war jetzt für euch, als doch noch eher einer jüngeren Generation angehören, was war für euch so interessant daran, die Geschichte von Mahin überhaupt zu erzählen? Wie seid ihr darauf gekommen?
Von Anfang an, schon beim Drehbuchschreiben, wollten wir eine Geschichte vom Leben erzählen und davon, wie einsam und traurig es sein kann. Und wie lebenswert es sein kann, auch wegen einer einzigen Nacht voller Freude. Schnell wurde uns klar, dass diese Geschichte besser zu einem älteren Paar passt und dass wir sie nicht auf so eine herkömmliche Mainstream-Weise erzählen wollen, die wir schon so oft gesehen haben. Wir finden, dass unser Paar wunderschön ist und wollten von ihnen etwas erzählen, das man noch nicht so oft gesehen hat.
Ich meine, diese Geschichte, von der du sprichst, ist ja eigentlich ein ganz einfacher, was ganz Einfaches. Sie ist kurz entschlossen zu sagen, ich will jetzt einfach Mann, ich will Spaß haben, ich will auch Sex haben, ich will Erotik erleben. Und sie nimmt sich diesen Taxifahrer, verbringt mit dem auch einen tollen Abend. Wie das ausgeht, werden wir nicht verraten. Aber es ist ja sehr entschlossen, was sie da macht und sehr mutig. Woher nimmt sie diesen Mut?
First of all, I have to mention that
iranische Frauen sind sehr mutig. Wenn man von ihnen in den letzten 35 Jahren nicht viel gehört hat, heißt das nicht, dass sie nicht gekämpft hätten. In den vergangenen 2 Jahren hat man sie sehr deutlich vernommen durch Social Media. Man hat gesehen, wie sie gegen alle Formen von Ungerechtigkeit kämpfen. Unsere Witwe erkennt, dass sie all die Jahre allein da saß, sodass sie vergessen hat, was sie will, ihre Sehnsüchte. Während sie mit ihren Freundinnen spricht, wird ihr plötzlich klar, dass sie keine Zeit zu verlieren hat. Sie muss die Sache selbst in die Hand nehmen, sonst passiert nichts.
Dieser Mann, den sie mitnimmt, also dieser Taxifahrer, wird gespielt von Esmael Merabi. Und ich muss euch wirklich sagen, die beiden sind so ein schönes Paar. Wir sehen ja über einen langen Zeitraum im Film nur die beiden, auch in ihrer Wohnung, wenn sie tanzen, wenn sie duschen auf eine sehr besondere Weise, wenn sie essen zusammen. Also ich wüsste gern, wie ihr die beiden zusammengestellt habt und mit ihnen auch gearbeitet habt, denn sie tragen diesen Film mit ihrer Zärtlichkeit, ihrer Poesie, ihrer Sinnlichkeit.
Schon beim Drehbuchschreiben haben wir an Lili Farag Pur gedacht. Sie hatte schon in unserem vorigen Film eine kleine Rolle gespielt. Als sie unser Skript las, war sie sofort interessiert. Sie war sich bewusst, dass der Film Konsequenzen für sie haben könnte, dass es ein schwieriges Projekt ist. Sie war, wie auch Ismail, unsere erste Wahl. Auch er sagte sofort zu. Wir haben 3 Monate jeden Tag geprobt und sie kam den Figuren sehr nah. Sie haben mit den Charakteren gelebt. Der Dreh war sehr ungewöhnlich, weil um uns herum so viel geschah. Der Ausbruch der Protestbewegung auf den Straßen, der auch die beiden bei ihrem Spiel motiviert hat.
Es gibt neben dieser schönen Liebesgeschichte im Film ja auch Szenen aus dem Alltag im Iran, also auf den Straßen von Teheran, wenn sie zum Beispiel eingreift, wenn eine junge Frau oder junge Frauen von der Sittenpolizei so angegriffen, verhaftet werden sollen, weil ihm ein paar Haare vorschauen. Und sie ist dann ganz kämpferisch und erinnert immer an die alte Zeit vor der Revolution. Ich denke, auch das ist ein mutiges, aber auch ein wichtiges Element, zu verstehen, sie hatte mal ein anderes Leben. So she stands not just for herself, but also for a generation. It's a very different experience.
Yeah, actually, she's standing for the new generation. You know, the turning.
Das ist ein neuer Blick. Sie denkt nicht nur an die Verbesserung des eigenen Lebens, es geht ihr um eine größere Veränderung für alle. Darum setzt sie sich in dieser gefährlichen Situation für die junge Frau ein. Sie spricht es deutlich aus. Ich habe gelernt, dass wir uns für unsere Rechte selbst einsetzen müssen. Wenn wir nicht kämpfen, werden sie uns nichts geben. Das ist der Kern ihres Einsatzes. Und damit steht sie für eine neue Generation.
Glauben Sie, dass diese Haltung, die sie zeigt im Film, auch einer der Gründe dafür ist, dass ihr nicht nach Berlin kommen konnte, dass das Regime versucht hat, ja das Material zu bekommen, was zum Glück schon draußen war in Paris, also dass man versucht, auch diesen Film zu behindern?
Es waren sicher diese Szenen. Seit der Revolution dürfen Frauen nicht mehr ohne Kopfbedeckung, ohne den Hijab aus dem Haus gehen. Wir alle, Männer und Frauen, führen ein Doppelleben. Zu Hause versuchen wir, ein normales Leben zu führen. Wir trinken was, wir tanzen, wir singen. Draußen dürfen wir das alles nicht. Wir zeigen dieses verborgene, illegale Leben öffentlich in einem Film. Zum ersten Mal haben wir uns entschieden, nicht mehr zu lügen. Menschen so zu zeigen, wie sie sind und keine Angst mehr zu haben. Wir sind das Risiko eingegangen und wir sind stolz darauf, nicht mehr zu lügen. Das gehört zu den verbotenen Dingen im Film. Frauen, die keinen Hijab tragen, die trinken, die sich berühren und tanzen. Das ist alles verboten.
Aber es bringt mich noch zur letzten Frage, denn alles, was wir besprochen haben, hat eine politische Dimension, ist tragisch, ist sehr berührend, aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Film mit einer Zärtlichkeit und einem wunderbaren Humor. Und ich denke, auch das war für euch ein ganz wichtiger Punkt, die Geschichte auch so zu erzählen.
Vielleicht kommt das von der alten iranischen Philosophie, an die wir erinnern wollten. Das Leben geht schnell vorbei und auch alles Schlimme, das dir widerfährt, alles Öde, Unerwünschte kann durch den Moment des Glücks überwunden werden. Genieße diesen Moment, bewahre ihn für dein ganzes Leben auf.
Ein kleines Stück vom Kuchen, My Favorite Cake, also der neue Film aus dem Iran, jetzt bei uns im Kino zu sehen, eine ganz leise Komödie, der Sehnsucht nach einem anderen Leben, feinfühlig, wunderbar gespielt von Lili Farhadpour und Esmael Merabi, eine abendliche Begegnung, die zu einem unendlich kostbaren Moment wird. Bedanke mich sehr herzlich bei dem iranischen Regie-Duo, das diesen Film gemacht hat, bei Maria Magadam und Behtash Zanaer. Thank you so much for this interview. Thank you so much.
Thank you.
Thank you.
Very nice to see you. Hope Thank to see you in person.
Der Sportpalast muss so nüchtern aussehen wie ein protestantischer Kirchenraum.
Seid ihr entschlossen?
Ich werde das Publikum in den Wahnsinn treiben.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Film Führer und Verführer, der neue Film von Joachim A. Lang, den wir bestens kennen von Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Das war ja so eine Arthouse-Überraschung. Ein Riesenhit war dieser Film und ich denke auch dieser neue Film wird die Menschen beschäftigen, aufwühlen, wird viele Diskussionen anregen. Wir können mit den Diskussionen jetzt auch gleich anfangen. Ein Film über den Propagandaminister Josef Goebbels, über seine Methoden, aber auch über sein Wesen. In der Hauptrolle Robert Stadelober, gleich bei uns im Gespräch zu erleben, sowohl der Hauptdarsteller als auch der Regisseur Joachim A. Lang. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es gab eine Propaganda, die hat wirklich das ganze Volk erfasst. Sie war allgegenwärtig, man konnte ihr nicht entrinnen. Und diese Propaganda hat die Menschen zugerichtet. Für den Holocaust, für den Krieg hat sie in diese Verbrechen mit hineingetrieben. Allmächtig war der Propagandaminister Josef Goebbels. Und über ihn gibt es jetzt einen groß angelegten Film, der uns das Wesen dieses Mannes versucht zu erklären, aber natürlich auch den Mechanismus, den er mit in Bewegung gesetzt hat. Führer und Verführer. Ich finde ja übrigens, der Film könnte auch heißen Führer und Verführte, wäre auch noch eine Möglichkeit. Es ist ein Film von Joachim A. Lang, den ich erstmal ganz herzlich grüße. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Hallo.
Hallo, freut mich.
Und in der Hauptrolle zu sehen, natürlich einer der bekanntesten österreichischen Schauspieler, ich muss das ja immer wieder sagen, der ist Österreicher, manchmal vergisst man das, weil er natürlich in Deutschland wahnsinnig viel gearbeitet hat und weiterhin auch arbeiten wird. Eine seiner, wie ich denke, wichtigsten Rollen in seiner langen Laufbahn. Begrüße ganz herzlich Robert Stadelober. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, danke schön. Hallo.
Willkommen. Erstmal die Frage natürlich an dich, Joachim. Warum hast du dich entschieden, aus diesem Kollektiv der Verbrecher, und es sind viele furchtbare Täter, ausgerechnet ihn herauszugreifen, also Josef Goebbels zum Thema eines ganzen Films zu machen?
Es fehlt ja grundsätzlich ein Film, der die Täter in führender Rolle in den Mittelpunkt stellt. Der Untergang hat ja nur die letzten paar Tage im Führerbunker gezeigt. Und dieser Film fehlt, der die entscheidende Phase zeigt, nämlich von 38 bis 45, in der sie die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, Holocaust und Zweiter Weltkrieg, begangen haben. Goebbels ist deswegen wichtig, weil er Propagandaminister war und weil er das Bild, den Mythos von Hitler geschaffen hat. Und um Hitler zu zerstören, muss ich auch den Propagandaminister Josef Goebbels dekonstruieren, zerstören.
Ihn genau darstellen. Deshalb schon mal die Erklärung, warum es eben schon früher beginnt, denn er hat ihm ja auch zur Macht mit verholfen, Hitler, sondern du gehst ihm erst 38 rein. Warum?
Ich will die entscheidende Phase zeigen. Die entscheidende Phase, in der sie die Verbrechen begangen haben. Als ich 13 war, habe ich zum ersten Mal Eugen Kogo und der SS-Staat gelesen. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie war es möglich, die Mehrheit der Deutschen hinter diese Verbrechen zu kriegen. Und da ist Goebbels eine Schlüsselfigur. Er war ein bösartiger Propagandist, wobei man immer sagen muss, es gelingt deswegen auch gut, weil die Öffentlichkeit kontrolliert ist. Keine Pressefreiheit, keine Freiheit der Justiz und so weiter. Also diese Mixtur ist besonders gefährlich. Das sieht man auch, wenn heutige Demagogen autoritäre Regierungen die grundlegenden Freiheiten einschränken.
Und heute haben die Leute noch ganz andere Mittel, also noch eine ganz andere Totalität der Einflussnahme, die möglich ist durch Social Media zum Beispiel. Aber das denkt man alles mit, wenn man den Film sieht. Und man sieht eben Robert Stadelober, der diese Figur bei so einem langen Zeitraum ja auch gestaltet. Es ist eine furchtbare Figur. Es ist eine schreckliche Figur, die man wahrscheinlich auch nicht los wird. Darüber reden wir noch. Aber erstmal, wie war so dein erstes Empfinden, als man dir die Rolle angeboten hat? Ulrich Mattes zum Beispiel, weiß ich, hat den ja auch gespielt im Untergang und hat auch lange gezögert. Lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, hat er mir mehrfach erzählt. Wie war es bei dir?
Ja, ich war auch erstmal sehr erschrocken. Also ich war verblüfft auch, dass Joachim auf die Idee gekommen ist, dass ich das spielen könnte. Also ich habe jetzt keine großen physiognomischen Ähnlichkeiten an mir erkennen können und war auch erst ziemlich vorsichtig. Ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen natürlich, vor allem mit meiner Frau, weil das ist ja nicht nur eine Verantwortung, die man der Geschichte gegenüber hat oder seinem Beruf gegenüber, sondern natürlich auch seinem Umfeld, weil man das eben mit in sein Leben reinnimmt. Und dann hat Joachim aber ein ziemlich für mich schlagendes Argument gebracht. Er meinte halt eben, die Verbrechen dieses Mannes kann man tatsächlich nur mit seinem Lieblingsmedium entschlüsseln und das war der Film. Und darum sollten wir einen Film darüber machen und er dachte, ich wäre möglicherweise das richtige Instrument zur Entschlüsselung und dem konnte ich nicht widersprechen.
Es gibt auch ein sehr gutes Buch über ihn, eben über seine Filmverantwortung, der Filmminister von Felix Möller. Ich finde, genau das beschrieben wird, was du gerade sagst, also seine Allmacht im Film. Und darum ist das filmische Medium auch das Ideale, um von ihm zu erzählen. Also auch von dieser durchaus ja schillernden Figur und der schillernden Welt, in der er sich so wohlgefühlt hat. Also das nimmst du ja alles mit rein. Im Prinzip ist es auch ein Stück Babelsberger Filmgeschichte.
Natürlich, Film war ein ganz wichtiges Medium, aber er hat sich der ganzen Klaviatur bedient. Nehmen wir die Sportpalastrede, da ist zunächst das Live-Event im Sportpalast, bei dem alles durchchoreografiert, einstudiert, alles zuverlässige Parteigenossen war, da ist nichts dem Zufall überlassen. Das zweite Medium war die gleichgeschaltete Presse, das dritte Medium dann das Radio mit dem populären Volksempfänger damals und das vierte Medium, der Film, die Wochenschau. Es war ja ungeheuer wichtig. 20 Millionen Zuschauer während des Krieges sahen die Wochenschau. Manche Leute sind ins Kino gegangen, um die Wochenschau zu sehen. Also heute würde man zu dem ganzen multimediale Inszenierung sagen. Und das ist meine Hoffnung, was du vorher gesagt hast. Wenn man sieht, was Goebbels mit den damaligen Medien gemacht hat, ist es ja noch gefährlicher, wenn man heute Social Media, KI, TikTok und alles Mögliche hat. Wie gefährlich sind die Demagogen heute? Und deswegen wollte ich den Film machen. Es ist ein Film gegen Verführung.
Und es ist ein Film darüber, wie es funktioniert, wie man es gemacht hat. Was hat ihn denn dafür überhaupt vorbereitet? Also er gilt, es gibt ja viele Mythen über ihn, auch ganz klar, auch falsche Vorstellungen, aber er gilt ja mal so als der Intellektuelle unter den Nazi-Verbrechern. Ich weiß gar nicht, ob das Bild so unbedingt stimmt. Er hatte promoviert, hat einen Roman, ein total misslungenes Werk geschrieben. Also er fühlte sich, glaube ich, selbst als Intellektueller. Wie seht ihr ihn denn überhaupt, auch in diesem Gesamtsystem von Verbrechern?
Ja, also wertfrei würde ich schon sagen, dass er eher ein Intellektueller war als die meisten anderen. Also er kam jetzt nicht in der Lederhose aus einem bayerischen Bierkeller gekrochen. Er war, glaube ich, schon mehr beeinflusst von den italienischen Futuristen. Er hat sich ja tatsächlich irgendwie allen möglichen Richtungen angedient. Er wollte bei den Sozialisten mitmachen, er wollte Korrespondent für eine amerikanische Tageszeitung sein, also in Amerika. Und also er hat wirklich alles, die ganze Klaviatur gespielt und hat dann irgendwann gesehen, dass die Sphäre der Politik anscheinend die ist, in der er am meisten Talent hat. Und leider hat er da ein gutes Gespür zu wissen, wo sein Talent hingehört. Das gelingt ja nicht jedem.
Und Hitler hat ihn fasziniert. Er war so, dass er auch mal in der Propaganda Unterhaltungsfilme gemacht hat, gerade um noch mehr die Stimmung in der Bevölkerung während dem Krieg zu heben. Also er war einer, der vielleicht nicht auch an alles geglaubt hat, was er gesagt hat, sowieso, da hat er gelogen. Aber er hat nicht die tiefe Überzeugung gehabt wie Hitler, glaube ich. Er war natürlich ein gnadenloser Antisemit. Aber in seinem Tagebuch schreibt er, er bewundert seine katholische Mutter. Sie glaubt viel mehr, als ich es glauben kann. Und das schreibt er auch über Hitler. Er glaubt mehr, als ich glauben kann. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu seinem Verständnis.
Aber woran er bedingungslos geglaubt hat, das war im Hitler selbst. Also da war er ihm vollkommen ergeben. Und das ging ja bis zum Schluss, also bis zu seinem Ende, dem schrecklichen Ende der Ermordung der eigenen Familie, der Kinder. Also da gab es eine absolute Bindung zu ihm. Und ich finde, das zeigt der Film auf eine sehr zurückhaltende Weise. Also Fritz Karl spielt der Hitler und zwar einen anderen Hitler, als er öffentlich präsent war, auch durch das Bild, das Goebbels geschaffen hat. Also der Brüllende, der Schreine, der schauspielernde Hitler. Bei euch ist er sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Warum dieser Ansatz, Hitler so zu zeigen?
Ich glaube, weil es der richtige Ansatz ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Hitler, Goebbels und Konsorten als plakative Dämonen gezeigt werden, als schreiende Krakele und Witzfiguren. Ich glaube, dass dieses Bild falsch ist. Wir haben am Anfang die geheime die heimlich aufgenommene Rede von Hitler, da sieht man, wie ruhig er argumentiert. Ich glaube, wenn man ihn als plakativer Dämon darstellt, erklärt es auch nicht, warum unsere Eltern, Großeltern, Generation ihm gefolgt sind. Also es muss doch was Verführerisches dran sein. Und ich befinde mich da in einer Tradition von Thomas Mann bis Margot Friedländer, die immer sagt, Menschen haben es getan. Und das ist auch mein Glaube an die menschlichen Verhältnisse. Wenn Menschen es getan haben, dann kann es auch von Menschen verhindert werden. Es ist kein Schicksal, es ist nichts Dämonenhaftes. Wir haben es da in der Hand und dazu rufen wir auf.
Was man eigentlich auch sieht im Spiel von Fritz Kahn, und das finde ich schon beeindruckend, ist etwas, was man immer wieder liest von Zeitzeugen, die begegnet sind, Diplomaten oder so, die sagen, es war eine unfassbare Kälte. Also es gab überhaupt kein Gefühl in seinen Augen. Es gab überhaupt keine Menschlichkeit, die sich mitgeteilt hätte. Also, und das spielt er mit dieser Zurückhaltung durchaus auch, wie Robert Goebbels spielt. Das bereden wir dann gleich. Vorher aber, Robert, wollen wir was hören, was ich ganz toll finde. Ich habe dich schon mal live erlebt jetzt mit deinen Tucholsky-Liedern. Absolut leidenschaftlich, hingebungsvoll, überhaupt auch distanzlos in einer sehr schönen Weise, also eine Identifikation. Was bedeutet dir Tucholsky? Es wird ein Album demnächst geben auch?
Es wird ein Album geben, am 30. August kommt es raus. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Und also für mich war das tatsächlich, das ist zufällig zu mir gekommen, als Exorzismus aus diesem Goebbels rauszukommen. Joachim hat ein Festival in Stuttgart veranstaltet und gefragt, ob ich einen Tucholsky-Abend machen will. Und erst wollte ich nur Texte lesen und irgendwann sind mir Lieder passiert und dann ist eine Platte geworden. Und daraus würde ich gerne vorspielen an das Publikum, weil das hat auch viel mit Verführung zu tun. Tucholsky solidarisiert sich mit dem Publikum gegen die da oben, die denken, dass wir dümmer sind, als wir sind.
An das Publikum vom Album, das am 30. August erscheinen wird, wo Robert Stadelober also Lieder von Kurt Tucholsky singen wird. Sag den Titel bitte nochmal, der ist so toll und so lang.
Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Wie aktuell Tucholsky ist, ne? Egal, was er geschrieben hat, es ist immer irgendwie sehr gegenwärtig. Wir freuen uns auf das Album, jetzt sehen wir dich aber eben als den Goebbels. Und da finde ich interessant, was Ähnliches, was ich übrigens gerade versucht habe, bei Fritz Karl zu beschreiben, bei dem Hitler. Das ist ein genusssüchtiger Hedonist, der liebt das Leben, der lebt in Saus und Braus, aber auf der anderen Seite, ich finde, selbst in privatesten Augenblicken, so wie du spielst, spürt man immer die Gefährlichkeit. Man hat immer den Eindruck, das könnte in jeder Sekunde umschlagen. War ja auch manchmal so. Also wenn man an der Tafel irgendwo sitzt, merkt man, das ist das geheime Zentrum der Macht und des Bösen. Wie hast du das für dich selber die auch hergenommen?
Naja, erstmal ist es, man fängt ja an, sich aus so einer Rolle zu nähern. Ich habe natürlich versucht, in diesen Tagebüchern zu lesen, noch einiges gelesen, aber es sind 35.000 Seiten knapp. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, auch weil ich gemerkt habe, dass man irgendwann sich selbst auf den Leim geht und beginnt, Dinge zu entschuldigen auf eine Art und Weise oder zumindest psychologisch zu erklären, warum ist ein Mensch so geworden, wie er war. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das ist gar nicht wichtig. Wir versuchen hier gerade quasi die Bilder zu zeigen, von denen Goebbels wollte, dass wir sie niemals sehen. Und da geht es dann eigentlich eher um Versuchsanordnungen, die man dann im besten Sinne des Wortes darstellt als Darsteller. Und darum habe ich versucht, mich eher dem anzunähern, wo ich mir dachte, was will er denn eigentlich, was wollte er denn verheimlichen? Und was er verheimlichen wollte auf jeden Fall, ist seine niedere Herkunft, sage ich mal. Er kommt vom Niederrhein, er kommt aus einfachen Verhältnissen, das merkt man an seiner Sprache, aber er versucht permanent dagegen anzugehen. Er versucht eigentlich Hochdeutsch zu sprechen, daher kommt diese seltsame Sprache. Er ist körperlich eingeschränkt, er hat diesen Klumpfuß seit aus einer Krankheit in seiner Kindheit, muss einen Spezialschuh tragen, möchte aber natürlich wahnsinnig agil und kräftig und dem arischen Menschenbild entsprechen und kämpft auch dagegen permanent an. Und deswegen, glaube ich, ist diese Gefahr auch in ihm drin, weil er natürlich andauernd merkt, dass er dem nicht genügt, was er eigentlich an Ansprüche an sich und auch an den Rest der Welt stellt.
Und was man auch deutlich im Film sieht, das ist ja auch eine historische Entwicklung, die du zeigst, Joachim, ist ja, dass er jede Wendung mitmacht. Also es gibt verschiedenste Entwicklungen. Es heißt auch immer, ich glaube auch, dass das ja stimmt, dass er den Krieg nicht unbedingt wollte, weil er sein Wohlleben weiterführen wollte als der Bock von Babelsberg, so nannte man ihn ja auch. Aber dass er es trotzdem eben mitgemacht hat. Sobald eine Wendung da ist, sobald sich propagandistisch etwas verändern soll, ist er hundertprozentig dabei. Und das zeigt der Film, finde ich, sehr genau. Einen gewissenlosen Mann, der absolut alles durchsetzt, was von oben von ihm verlangt wird.
Er war Hitler in gewisser Weise ergeben. Also man sieht im Tagebuch, dass er über den Hitler-Stalin-Pakt sehr spät unterrichtet wurde, auch über den Angriff auf die Sowjetunion, diese Wahnsinnsentscheidung von Hitler. Da zeigt er sich selber immer überrascht im Tagebuch. Aber dann kommt er wieder zu dem Schluss, der Führer weiß, was er macht. Erst am Schluss des Krieges kommen Zweifel auf, weil Hitler nicht bereit ist, den Separatfrieden zu schließen. Da ist Goebbels, wäre rationaler gewesen. Er er hätte entweder mit den westlichen Alliierten oder Sowjetunion immer in Phasen in Frieden geschossen. Das war bei Hitler undenkbar. Er hat gekämpft bis zum Schluss im Führerbunker.
Etwas wollen wir nicht vergessen, weil wir jetzt mal über seine Person sprechen, das spielt im Film auch eine große Rolle. Es sind ja nicht nur Verführte, sondern es sind willig Mitmachende im Film auch zu sehen. Also es geht ja immer auch um den Opportunismus derer, die von ihm korrumpiert wurden, auch mit Privilegien versorgt wurden. Also zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler, die Stars. Also der Film erzählt ja nicht nur von ihm, sondern er erzählt von all den Menschen, ohne die das nicht gegangen wäre.
Das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst. Also der ganze Film, schon im Vorwort sage ich das, es sind die Bevölkerung, die mitgemacht wurde. Wir sehen Familienvater, die Menschen aufhängen, erschießen. Wir sehen die Täter, ich zeige die Deutschen als Tätervolk.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen sollten, weil es geht ja auch nicht um Freisprechen, auch wenn seine Propaganda absolut perfekt war. Es geht ja nicht darum zu sagen, na gut, die Leute sind eben von ihm manipuliert worden und mussten das tun. Die Leute haben willfährig mitgemacht und das zeigt der Film auch.
Genau, und ich denke auch, das ist so ein bisschen, das, also zumindest aus meiner Generationswarte kann ich sagen, das ist das Problem, was ich mit der Geschichtsschreibung da immer hatte, dass man sich nie getraut hat, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir wurden verführt, wir haben schreckliche Dinge getan, aber jetzt wissen wir darüber und jetzt tut es uns leid. Das hat nie jemand getan. Es wurde immer so getan, als hätte man nicht gewusst, was passiert ist. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst dieses Films, sage ich jetzt mal, obwohl ich mitspiele, dass man das wirklich sieht, dass jeder damals Bescheid gewusst haben muss, denn es wurde offen gesagt, was die Ziele dieser Politik sind.
Und das erzählt dieser Film eben auch mit, diese Offenheit, die Direktheit, die Brutalität dieser Propaganda, des Propagandaministers Josef Goebbels, gespielt von Robert Stadl, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Schön, dass du da warst und schön, dass wir schon mal ein Stück spielen durften von deiner Platte, deinem Werk über Tucholsky. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Joachim A. Lang, den wir bald schon wiedersehen, weil er auch einen zweiten Film in diesem Jahr noch hat. Da geht es um eine Tanzlegende, was ganz anderes, aber darüber reden wir dann, wenn Cranko ins Kino kommt. Jetzt aber erstmal Führer und Verführer von Joachim A. Lang. Vielen Dank dir.
Danke.
Und in dieser letzten Runde wollen wir verweisen auf ein Festival, auf das wir alle gewartet haben. Ich finde, es wird Zeit für ein solches Festival in Berlin. Im Oktober nämlich gibt es die Dokumentale. Und weil das so ein wichtiges Festival ist und weil man so viel anzubieten hat, gibt es schon so eine Art Vorspiel, eine Summer Preview. In der nächsten Woche beginnt die dann, also das Festival vor dem Festival. Und was da passiert und warum wir überhaupt die Dokumentale brauchen, das berede ich gleich mit der Festivalleiterin, mit Anna Ramskogler-Witt. Zur Dokumentale im Oktober, zu dem großen Festival, gibt es so etwas wie einen Appetizer, einen Vorgeschmack auf das Festival. Das ist die Summer Preview, beginnt am kommenden Donnerstag, läuft dann bis zum 21. Juli in verschiedenen Berliner Kinos und auch in anderen Orten, die offen sind für Dokumentarfilme. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die Festivalleiterin bei uns ist, Anna Ramskogler-Witt. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Hallo, herzlich willkommen, liebe Anna.
Vielen Dank, es ist schön, wieder hier zu sein.
Und mit dir können wir also reden, zum einen über diese Preview, aber zum anderen auch über das große Festival. Und damit würde ich erstmal beginnen. Also im Oktober dann das ausgewachsene Festival Dokumentale. Du hast mir schon mal gesagt, man könnte es auch anders aussprechen, Dokumentale, dann wäre das Erzählen mit drin. Und darum geht es dir ganz offensichtlich?
Genau, uns geht es bei der Dokumentale, wo auch dieses Wort Tale drinnen steht, um nicht fiktionale, also dokumentarische Erzählweisen. Film steht dabei für uns im Mittelpunkt. Aber wir schauen uns im Oktober dann auch benachbarte Medien wie Sachbuch an. Wir haben die wunderbare Yvonne Andres an unserer Seite, die für uns ein wunderschönes Sachbuchprogramm kuratiert. Wir schauen uns auch VX an und, was im Radiokontext vielleicht spannend ist, Podcasts.
Mhm. Die ja auch ein dokumentarisches Erzählen ermöglichen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum braucht man ein solches Festival gerade jetzt, wo ja eigentlich dokumentarische Formen so verbreitet sind. Du sagst ja gerade Podcasts, also jeder hat irgendwie einen Lieblingspodcast und hört sowas. Warum braucht man ein eigenes Festival?
Für mich sind Festivals Orte, wo es kuratierten Inhalt gibt und wo man neue Inhalte entdecken kann. Das heißt, also zum Beispiel Thema Podcast, ich finde es wahnsinnig überfordernd, was alles draußen ist und wie viel es gibt. Und ich war jetzt auf so ein, zwei Podcast-Festivals und fand es total schön, einen Inhalt ein bisschen aufbereitet und sortiert zu bekommen und mich dadurch testen zu dürfen. Und das versuchen wir auch mit der Dokumentale, verschiedene Medieninhalte zum Durchtesten kennenlernen anzubieten. Deswegen versuchen wir auch ein möglichst breites Spektrum an verschiedenen dokumentarischen Formaten anzubieten. Nicht nur den künstlerischen Dokumentarfilm, nicht nur den schwierigen, bisschen deprimierenden Dokumentarfilm, sondern auch freudige Formate, Formate, die zum Sprechen zum Diskutieren animieren.
Ich finde ja eine Auseinandersetzung mit dem dokumentarischen Erzählen, also wir merken, es geht ja nicht nur um Dokumentarfilme, aber der ist uns hier besonders wichtig, jetzt so entscheidend, weil auch so Misstrauen wächst bei den Menschen. Das ist auch ganz klar. Also KI, die Möglichkeit, jedes Bild sofort zu reproduzieren und auch zu manipulieren. Es ist ein Riesenangebot an scheinbar dokumentarischen, da unser Handy ist voll mit solchen Angeboten. Also deshalb ist es vielleicht auch so wichtig, eben das dokumentarische Erzählen nach wie vor zu würdigen, eben als große künstlerische Leistung.
Absolut. Und ich finde, die Art und Weise, wie Informationen aufbereitet werden, gibt uns als Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Leserinnen die Möglichkeit, uns vertieft abseits von Clickbaits mit Informationen zu beschäftigen. Du hast das Thema Dis- und Missinformation schon ein bisschen angesprochen. Wir zeigen gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen jetzt während der Summer Preview den Film A Thousand Cuts über die Nobelpreisträgerin Maria Ressa. Und sie sagt in dem Film, und das finde ich ganz schön auf den Punkt gebracht, das, was sie hier in den Philippinen ausprobieren an Strategien, wie sie versuchen, die Journalistinnen mundtot zu machen, das machen sie, um es nachher zu exportieren oder importieren in dem Sinne. Das heißt, was wir jetzt erleben, betrifft euch deshalb so stark, weil es kommt.
Und jetzt haben wir also damit schon angesprochen, die Summer Preview, die am 18. beginnt. Das sind jetzt Filme, die er dort zeigt in verschiedenen Orten, die jetzt aus dem Programm schon vom Oktober rausgenommen sind, oder ist das wirklich ein eigenes Programm?
Es ist tatsächlich ein eigenes Programm. Es sind vor allem Filme, die mir die letzten Jahre unterkommen sind, in die ich mich verliebt habe, also zum Beispiel 1000 Cuts ist ja schon von 2020, die aber in Berlin tatsächlich noch nie gezeigt wurden, mit zwei Ausnahmen, Son of the Mullah und Painting Dhaka. Mhm. Wir haben die Auswahl so gestaltet, dass wir ein möglichst breites Spektrum zeigen von Erzählweisen und wirklich Filme bringen, wo wir denken, dass es total schade ist, dass die in Berlin noch nie im Kino waren.
Also darunter auch so eine schillernde Arbeit. Ich weiß gar nicht, wo ich die schon gesehen habe. Du wirst es wissen. Catching Fire, The Story of Anita Pallenberg. Warum ist so eine Arbeit auch dabei?
Weil sie Spaß macht. Und das ist total spannend. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Kollegin, die in einer Umweltstiftung arbeitet und sich so wirklich für radikalen Umweltschutz einsetzt. Und die hat den Flyer in die Hand genommen und hat gemeint so, ach ja, einen Film über Kunst, über die Rolling Stones, da muss ich reingehen. Normalerweise laufen mir die gar nicht über den Weg, weil ich mich nur auf diese Umweltthemen konzentriere. Und das ist das, was wir so ein bisschen versuchen, durch die verschiedenen Themen das Interesse an den anderen Filmen auch zu wecken. Vielleicht ist wer großer Rolling Stones-Film und sieht dann den Film Queendom und denkt sich so, ja krass, eine Aktivistin in Russland, die mit radikalen Performances gegen die LGBTQI+ Gesetze kämpft. Auch spannend. Also wir versuchen, die Menschen aufmerksam zu machen auf andere Themen.
Also Anita Pallenberg war Schauspielerin oder Muse auch der Stones, Mutter, all das wird ja gezeigt in diesem Film. Ein sehr umfassendes Porträt dieser faszinierenden Frau neben vielen anderen Arbeiten. Der Film, inzwischen ist es mir eingefallen, der lief in Cannes, ist aber die Berlin-Premiere dann, der Film über Anita Pallenberg.
Genau, wir freuen uns total, dass wir die Berlin-Premiere dieses wunderschönen Films haben. Ich wurde auch schon gefragt, was heißt Berlin-Premiere? Das heißt einfach, dass ein anderes großartiges Dokumentarfilmfestival oder Festival in Deutschland, wovon es ja mehrere gibt, ihn schon mal gezeigt hat und wir ihn jetzt in Berlin zeigen dürfen.
10 Filme sind es insgesamt, die du ausgewählt hast. Wie werden die jetzt begleitet? Das ist ja auch eine Art Festival, ein Vorfestival.
Genau, es ist ein Vorfestival. Wir machen, wo es möglich ist, Gespräche danach, wie bei einem Festival. Wir haben zum Beispiel, ich hatte schon erwähnt, bei 1000 Cuts kommt Reporter ohne Grenzen. Bei Painting Dakar ist der Regisseur Lukas Zeilinger da. Ein sehr, sehr schöner Film über die Kraft von Kunst und im Speziellen von Graffiti. Und wir machen dann noch ein Sonderevent, das heißt Music Love Resistance im Kater Blau. Da zeigen wir Kurzfilme, 4. Und da kombinieren wir das auch tatsächlich mit Performances, zum Beispiel von Farafas, einer sehr tollen, sehr starken iranischen Sängerin, über die wir auch einen Kurzdokumentarfilm zeigen. Und werden so ein bisschen DJ haben, Sonne, Spray. Und da haben wir dann hoffentlich das richtig große Festivalgefühl.
Summer Preview, also oder Sommer Preview, kann man auch sagen, in verschiedenen Orten über die ganze Stadt verteilt in Berlin, zum Beispiel auch im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Kantkino, Kolosseum wird der Film oder werden mehrere Filme zu sehen sein. Es ist ein schönes Angebot und das am Schluss noch, Anna, eine Einladung. Also ihr wollt damit die Leute neugierig machen.
Genau, wir wollen die Leute neugierig machen auf nicht-fiktionale dokumentarische Erzählweisen. Wir wollen sie einladen, sich gemeinsam mit uns auszutauschen. Wir werden auch nach 2 Filmen nach Bella Ciao und Catching Fire noch Drinks haben und die Leute einfach einladen, miteinander zu sprechen über das, was sie gerade gesehen haben und sich auszutauschen und auch Spaß zu haben, weil Dokumentarfilme können sehr, sehr viel Spaß machen.
Also eine doppelte Einladung. Zum einen eine Einladung für den Oktober, aber eben jetzt auch schon zur Sommerpreview. Am 18. geht's los bis zum 21. Juli in Berlin. Bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche ein schönes Sommerfeeling bei diesem Festival, Anna. Dankeschön.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war schön, hier zu sein.
Und damit sind wir auch schon wieder fertig mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es mit der letzten Ausgabe der EM-Arena. Wir wissen ja nun alle, wer morgen im Endspiel steht, Spanien gegen England. Und Andreas Ulrich wird natürlich jetzt in den folgenden Stunden intensiv spekulieren darüber, wer das Rennen machen wird. Wird auch eine Bilanz ziehen, natürlich dieser Europameisterschaft, und geht dann in die hochverdiente Sommerpause. Also Bundesliga pausiert ja auch. Und auch Andreas Ulrich macht Urlaub, wünscht dir dabei viel Spaß, gute Erholung, lieber Andreas, und Ihnen allen Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Samstag. Wir machen keine Sommerpause. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.